Herzlich willkommen zu Alman Arabica. Heute eine sehr ruhige Folge, eine sehr
besinnliche.
Mit uns besinnlich, eine nachträglich nach dem Weihnachtsfest doch mal sehr besinnliche Folge. Mit mir hier im Studio, im Hauptstadtstudio, direkt zugeschaltet via PC-Roboter. Also ist ein PC-Monitor auf einem Segway montiert, alte Segways. Die haben ja hier im Hauptstadtstudio eine Menge Elektroroller rumstehen und der fährt den ganzen Tag heute schon zwischen Kaffeemaschine und dem Schreibtisch hin und her, obwohl er das eigentlich nicht braucht. Karl, hallo.
Hallo, bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Karl und ich bin auf einem Roboter heute unterwegs, ja.
Direkt aus Karl-Marx-Stadt. Ich bin heute ein Roboter. Ich bin heute ein Roboter, Karl.
Ja,
das ist heute der Roboter, Karl.
Wir haben uns vorgenommen, dass wir einfach mehr beieinander sind, beisammen sind. Und das geht natürlich nur mit Robotern. Ne? Ja. Ich kann bei diesen Roboter-Videos übrigens nie wirklich sagen, ob das jetzt CGI ist oder ob das real ist. Ich habe letztens gesehen, wie so ein Roboter irgendwelche Parkourläufe gerannt ist.
Ach so, auf der Baustelle, wo jemand ganz oben auf der Baustelle steht.
Ja, Mann, ist das ein Brett? Hast du das auch gesehen? War das CGI oder
Boston
ist das
Dynamics?
Real?
Nee, das ist echt. Das ist
Ach
echt.
Komm, verarsch mich nicht.
Doch, das ist echt. Das ist Boston Dynamics. Das Boston Dynamics fickt deine Mutter.
Die sind so
ehrlich.
Gefickt, ey. Also mittlerweile
Boston
muss
Dynamics
man,
sind die, also wirklich.
Fickt uns jetzt der Klimawandel zuerst? Fickt uns der Kapitalismus zuerst? Oder ficken uns die Roboter?
Ach, du. Also stell mal
Oder
ganz,
die
also ich habe das Video auch gesehen.
Ach du Scheiße. Das sah, also als der am Ende diesen Salto gemacht hat, das sah schon sehr nach CGI aus in meiner.
Nee, ist alles echt Boston Dynamics schon seit Jahren am Entwickeln und am Machen und am Tun. Und die haben jetzt ganz, weißt du, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt ja manchmal so Dinge, die entwickelt werden und die damit irgendwie gleichzeitig ein Problem schaffen, damit sie ihr Produkt verkaufen können, verstehst du?
Ja.
So Dinge, die geschaffen werden, damit ein Produkt ein Problem löst, was eigentlich kein Problem ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Video von Boston Dynamics hatte ich denselben Eindruck. Da war so ein Typ oben auf der Baustelle und der hat seine Tasche vergessen. Und was macht er natürlich? Der nimmt sein Tablet raus und steuert seinen verfickten 250.000 Euro Roboter, der dann drei Saltos macht, um ihn in Brett zu bringen.
Ja,
Basti.
Aber an der Stelle muss ich sagen, da fehlt dir auch einfach die Kreativität.
Da fehlt mir einfach
so
das Frank-Thelische in mir.
Weil wenn du das siehst, dann siehst du da halt echt einen Handwerker, der nach dem Brett fragt. Wenn ich das sehe, sehe ich jemanden, der im Häuserkampf unterwegs ist. Also man kann doch keiner erzählen, dass die bei Boston Dynamics da nicht einfach mit M16s das trainieren und dann halt nur.
Die Dinger patrouillieren tatsächlich schon, ne? Es gibt Sicherheitsunternehmen, die auf diesen Roboter, du kennst diesen Vierbeiner, ne?
Ja.
Den hast du vielleicht auch schon mal gesehen, auf diesen Roboter eine 50er-MG raufgeballert haben.
Ja, macht ja aus.
Und der patrouilliert um so Unternehmensgelände rum.
Oh ja, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen teure Roboter, die vollautomatisch bewaffnet sind, die Unternehmen bewachen. Staatsgewalten reichen nicht mehr. Wir Unternehmen
ja,
müssen geschützt werden.
Welcome to America.
Schützt
welcome
das Eigentum, America. Freunde. Verteidigt das Eigentum mit allem, was ist. Das ist ja wirklich, wir steuern ja geradezu in ein anarchokapitalistisches, dystopisches Wonderland zu, ey. Das kannst du dir nicht ausdenken.
Das ist einfach wie Cyberpunk es skizziert hat. Also so in die Richtung kann es tatsächlich werden. Dass wir uns irgendwann in so einer Realität befinden, auch wenn sie noch in weiter Zukunft ist. Aber stell dir mal vor, du bist Geschäftsführer von Meta und hast die ganze Zeit in Virtual Reality investiert und auf einmal ist es künstliche Intelligenz.
Ja, kann also wirklich. Ich möchte vielleicht an der Stelle, weil es ja so weit weg ist, ich finde auch, dass es noch eine ganze Weile weg ist. Also es wird ja im Jahr 2023 niemals dazu kommen, dass bewaffnete Streitkräfte irgendeinen Unternehmensbesitz schützen. Das wird ja niemals passieren.
Automatisierte bewaffnete Streitkräfte, bitte.
Ach so, automatisierte bewaffnete. Okay,
automatisierte.
Ja, okay. Das gebe ich, das wird noch zwei, drei Jährchen dauern. Ich glaube, bevor das nächste Windrad in Bayern gebaut wird, haben wir auf jeden Fall automatisierte Kräfte, die rein Metall schützen.
Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, bevor Bayern vollkommen autark von Windenergie und regenerativen Stromenergieerzeugnissen leben kann, wird Rheinmetall von Superrobotern verteidigt, die gleichzeitig sich auch, die sich gleichzeitig in Straßenschilder verwandeln können oder sowas, so Transformer.
Hast du diesen Bericht gesehen von dem bayerischen Dorf, das sich komplett grün versorgt?
Nee.
Absolut wild, ey. Der hat da mal so ein bisschen so für Dummies. Ne? Ich bin ja ein Dummi, wenn es um sowas geht. Ne? Ich gehe ja mit so einer von Gott gegebenen Naivität in solche Themen hinein und denke mir, in vielen Teilen, also bei Weitem nicht in allen und auch in sehr viel weniger als der Schnitt so der Gesellschaft, aber in einigen Bereichen habe ich noch diese Naivität in mir und denke mir, Mensch, der Christian Lindner, der wird das schon irgendwie richten. Und der Markus Söder, der hat ja auch nicht einfach nur Böses im Sinn. Ja, von wegen. Die haben sich das Dorf gezeigt und dann hat er mal erklärt, wie viel Photovoltaik man eigentlich benötigt, um ein Windkraftrad zu kompensieren. Und dann hat er das gezeigt und dann sagte der so, okay, wir sind jetzt hier im Januar und wie ihr seht, haben wir jetzt hier eine riesige Photovoltaikanlage. Und wie ihr ebenfalls seht, sind da 10 cm Schnee oben drauf. Das heißt, diese Photovoltaikanlage produziert derzeit überhaupt nichts. Und wenn wir im Sommer bei Höchstlast, ja, also wirklich bei Höchstlast unterwegs sind, erzeugt diese Photovoltaikanlage einen Bruchteil von dem, was in dem Landkreis benötigt wird an Energie. Und dieses Windkraftrad, was dahinter steht, hat erstmal 1500 Stunden Vollauslastung mehr im Jahr und versorgt es komplett. Und zwar mit Überschuss. Und dann wurde er gefragt, was passiert denn derzeit damit mit dem Strom? Also was macht ihr denn damit? Ja, also wir wären jetzt eigentlich komplett klimaneutral unterwegs, was unsere Stromerzeugung angeht. Aber aufgrund des Gesetzes, dass der Strom ja an den Meistbietenden geht, ne, bezieht dann im Dorf immer noch unsaubere Bestromung, während die komplette grüne Energie in die Schweiz geht.
Grüßli. Ja.
Wild, oder?
Grüßli miteinander.
Das heißt also, die sind komplett irgendwie, also die sind da komplett autark. So, die haben halt vor Jahren schon, also wirklich vor Jahren schon den Dreh bekommen und realisiert, Mensch, okay, erneuerbar ist ja auch aus einer kapitalistischen Sicht eigentlich sehr viel geiler, weil du einfach aus nichts Geld machen kannst. Ja, und es geht auch nie aus. Du kannst also sehr lange und sehr viel Geld damit machen. Und was bringt es ihnen? Absolut gar nichts, weil der ganze Bums ins Ausland geht. Ja. Toll. Wo sind denn die Nazis da? Wo sind denn die Nazis, die den deutschen Strom verteidigen? Die können sich doch mal nützlich machen.
Wo sind denn da die Nazis, die den deutschen Strom verteidigen wollen? Ich habe, was das angeht, gibt es aber allgemein eine grundsätzlich skurrile bürokratische Abwicklung von erneuerbaren Energien. Da gibt es auch sehr, sehr viele realer Irrsinn-Beispiele. Also jetzt nicht von realer Irrsinn per se, aber bezüglich dieser Abwicklung. Beispielsweise, wenn Unternehmen ihre gesamten Gewerbebereiche mit Photovoltaik bedicken und da Anlagen reinbauen, um sich selbst zu versorgen und das auch einzuspeisen, dann gibt es halt Hindernisse und Hürden, die die Abnahme von solchen Anlagen so verzögern oder so nicht möglich machen, dass das halt nie passiert. Da habe ich letztens erst einen Bericht gesehen, da gab es eine riesige Photovoltaikanlage, ich weiß nicht genau, wo das war, es ist schon eine Weile her, wo der Geschäftsführer gesagt hat, ja, wir haben jetzt alles Photovoltaik und wir könnten das theoretisch auch benutzen, aber das steht jetzt halt seit 2 Jahren rum. Ja. Und wir können es nicht machen. Also wir dürfen es nicht. Irgendwas ein Problem. Die Anträge dafür gehen nicht schnell genug durch. Die werden nicht abgenommen und so ein Scheiß. Und dann eine andere Familie, die halt einfach für sich gesagt hat, sie stellen in ihrem Garten ein Konstrukt hin mit einer Solaranlage. Allerdings passt das nicht, das war in ihrem Dorf irgendwie, passt das nicht in das Landschaftsbild und deswegen dürfen die das nicht in Betrieb nehmen.
Ja.
Ja. Und solange solche Sachen aufrechterhalten werden, ist die Motivation vielleicht hoch, solche Dinge umzusetzen. Aber die tatsächliche Realität, sowas dann zu machen, sieht da ein bisschen anders aus. Also es ist super weird.
Ja, der Typ hat auch, die waren wirklich eine sehr, sehr, das Video heißt, wie Deutschland mit erneuerbaren Energien versagt oder so. Also das ist so der O-Ton, öffentlich-rechtliche Produktion von der Heute-Show. Heute-Show, ich weiß, Humor für Menschen, die sich in den 70er Jahren links genannt haben.
Heute Show Humor für Leute, die Jan Böhmermann zu Millennial finden.
Ja, wo die sagen, okay, also das mit dem Jan Böhmermann und der gendert ja auch mittlerweile und das brauche ich nicht. Deswegen brauche ich so ein bisschen leicht linke Satire aus den 70ern. Das ist heute Show. Aber die eigens produzierten Beiträge sind meistens immer sehr, sehr gut. Und das ist einer dieser sehr guten Beiträge. Die hatten auch jemanden, der schon seit 1999, Freunde, 1999 ist so lang her, da wusste ich noch nicht, was mein Penis macht. 1999
hast du den Schokokuss aber noch anders genannt.
Da hat man den Schokokuss noch anders genannt, ja. Und 1999, so lange ist es schon her, da haben die ihr erstes Windkrafträdchen gebaut. Und dann hat er gezeigt, wie der Antrag und die Genehmigung 1999 aussah. Und hatte der so einen Leibs-Schnellhefter, den man so aus der Schule kennt. Ne, so ein kleiner Schnellhefter, da waren wirklich ein paar Papierchen hin. Und er sagte, das ist der Antrag und das hier sind 6 Seiten und das ist die Genehmigung. Das war unser Antrag, den haben wir abgeschickt, dann wurde der auf 5 Seiten genehmigt und dann haben wir das Ding gebaut. Und dann hat er gefragt, wie sieht das jetzt 2023 aus? Und dann hatte der 50 dicke Ordner, die man normalerweise nur aus Buchhaltungsbüros kennt. Diese dicken Ordner. 50 Stück davon. Und sagte, das hier ist jetzt der Antrag. Und eine Genehmigung haben wir nicht, eine aktuelle, weil nichts genehmigt wird. Und das wird jedes Jahr mehr. Das bedeutet, wenn wir uns jetzt anschauen, dass es im Schnitt ja so 2,5 Jahre dauert, bis so ein Windkraftrad gebaut ist, jeden Tag ein bisschen mehr Bürokratie dazukommt, um ein neues Windkrafträdchen zu bauen, hat er gesagt, wir gehen davon aus, und das haben die jetzt auch schon gemacht, dass Anträge, die vor über einem Jahr rausgegangen sind, bevor die genehmigt werden, kommen dann Rückfragen, weil innerhalb des Jahres, wo die das dann bearbeitet haben, so viele neue Sachen benötigt werden, die dann nachgereicht werden müssen. Die können also derzeit gar keine neuen beantragen, sondern die komplette Buchhaltung von denen, die komplette Büroabteilung von denen, ist dabei, die bereits eingereichten Anträge nachzubessern.
Nachzubessern,
Ja. Und dann fragen wir uns, ob wir das schaffen, irgendwie klimaneutral zu werden.
Ja. gute Nachrichten allerdings. Lass uns hier mal nicht apokalyptische Szenarien zeichnen, bei denen man immer denkt, boah, Digi. Lass uns mal gute Nachrichten zeigen. Ich glaube, ab gestern, beziehungsweise für uns ab heute, sind Heuschrecken und weitere Insekten als Futterersatzmittel oder Futtermittel zugelassen. Für tierische Zwecke.
Gute Nachrichten.
Das sind bessere Nachrichten als sie, wie sie normalerweise gefüttert werden, was deutlich umweltfreundlicher ist. Ja, das sind gute Nachrichten. Gute Nachrichten vielleicht auch, wenn das für Menschen irgendwann geil wird. Das heißt, ein paar Käfer essen. Wie stehst du zu Käfern essen?
Du weißt, dass ich Veganer bin, ne?
Ja, aber du musst ja keine Käfer fressen, aber wie sehen Veganer Käfer? Wie ist denn das? Also wenn ich jetzt Käfer essen würde, wenn ich jetzt sagen würde, ich verzichte auf das Töten einer Kuh und esse dafür 10 Heuschrecken.
Ja.
Wie ist das?
Naja, eine Heuschrecke ist ja in allererster Linie auch erstmal ein Lebewesen, ne?
Ja, aber ist das dann überhaupt keine Option?
Nee. Weil wir brauchen ja keine Option, was unsere Ernährung angeht. So, das ist ja.
Aber dann geht das ja auch nicht.
Nee.
Ja, Entschuldigung, das sind keine guten Nachrichten, sind schlechte Nachrichten anscheinend.
Erdlinge sind, also für VeganerInnen ist das eine absolute Katastrophe, weil. ja, wirklich, weil die das ja, die lassen das ja auch zu, um in Backwaren verarbeitet zu werden und so, ne? Und die müssen das ja jetzt noch nicht mal irgendwie speziell groß auf die Packung draufschreiben. Das heißt, du hast dann dieses Würmermehl da mit drin und damit ist dann ein Produkt, was irgendwie.
Normalerweise Mehlwürmer, genau.
Ja, was irgendwann mal vegan gewesen ist, wird dann durch so eine neue Zulassung einfach mal, also wird dann einfach mal, geht dann einfach mal weg. Ist dann einfach weg. Und ist natürlich sehr viel günstiger. Also man darf nicht vergessen, so Insektenfarmen, die gibt es ja schon. Und die sind auch nicht so besonders gut. Also für die Insekten schon mal gar nicht. Aber für den Planeten sind die jetzt auch nicht so besonders geil, diese Insektenfarmen. Ist natürlich alles in Miniature Scale, also ist Massentierhaltung in Miniatur, ist wie so eine Lego-Massentierhaltung, die du dir halt einfach in klein in deine Halle reinbauen kannst. Mhm. Ich denke, ich habe auch so ein Video von Robert Mark Lehmann gesehen, wo er über Veganismus gesprochen hat, ne? Und ich glaube, dass eine der hauptsächlichen Schwierigkeiten beim allgemeinen Verständnis von Veganismus ist, dass das gar nicht so schwer ist. Also, dass man gar nicht so weit denken muss, sondern einfach nur eines begreifen sollte. Und zwar, dass wir alles Erdlinge sind, dass wir alle irgendwie untereinander aufeinander angewiesen sind. Und dass Tiere oder Lebewesen allgemein, und dazu zählt dann auch der Mensch, einfach keine Ressourcen sind. So, wenn du dir ein Tier anschaust oder einen Menschen, dann siehst du da erstmal ein Lebewesen und keine Ressource und kein Produkt. Und dann beantworten sich ganz, ganz viele Fragen, die ja derzeit die Runde machen, wo man sich fragt, also, wie sieht denn das jetzt eigentlich damit aus? Und dann erübrigt sich auch immer diese Insektenfrage. So, hört einfach auf, irgendwelche Lebewesen auszubeuten, ihr Spallos, und fresst halt Pflanzen. So, wir brauchen ja keine Alternative für irgendwas. Wir haben ja Plants. So, Pflanzen machen das ja schon.
Okay. Also ich fand das eigentlich was Gutes, aber anscheinend ist das nicht was Gutes.
Naja, natürlich ist es was Gutes für die Versorgung, aber es ist ja auch, Reda Wiedenbrück ist ja auch was Gutes, wenn es um die Versorgung geht. Aus einer Tierperspektive jetzt eher nicht so.
Ja, aber Alter, fucking. Also jetzt geht es ja nicht darum, dass man Bienen schlachtet oder sowas.
Ja.
Aber also mir fällt es sehr schwer, gegenüber einem Mehlwurm jetzt empathisch zu sein, ehrlich gesagt.
Man muss ja auch nicht empathisch sein. Ich bin zu ganz vielen Tieren nicht empathisch. Also ganz viele Lebewesen, die können auf meine Empathie ganz gut verzichten. Also die brauchen ja auch nicht meine Empathie. So, die brauchen einfach nur, dass ich sie in Ruhe lasse. So, das ist ja alles, was ich... Ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der sich Mehlwürmer anschaut und sich denkt, Mensch, du süßes kleines Ding, jetzt komm mal mit auf den Schoß hier beim Papa und dann gucken wir uns eine Folge Supernatural an. Nee, das ist ja nicht der Fall. Aber bei Marc Benecke zum Beispiel, der ist super empathisch, wenn es um diese Tiere geht. So, der beschäftigt sich sein Leben lang damit und der kann dir erzählen, was das eigentlich für faszinierende Wesen sind. Und dass die so in ihrer eigenen Welt auch ihre ganz besondere Daseinsberechtigung für diesen Planeten haben. Das ist ja das schwierig zu Verstehende bei diesem Biodiversitätszusammenbruch, den wir erleben. Dass das ein Snowball ist. Dass man eben auch Mehlwürmer benötigt. Dass auch Mehlwürmer nicht aussterben dürfen. Dass selbst das kleinste, unbedeutendste Wesen jetzt nicht.
Aber sterben doch jetzt nicht Mehlwürmer aus.
Nee, darum nicht, aber was die für eine besondere Bedeutung eigentlich haben. Also dass das eben nicht einfach nur Mehlwürmer sind. Und da muss man sich die Frage stellen, wenn wir doch gute pflanzliche Alternativen haben, wieso fangen wir jetzt an, aus Kostengründen irgendwelche Lebewesen wieder in der Massenproduktion herzustellen, um die dann zu fressen? Also, I don't get it. Ich verstehe es einfach nicht.
Kapitalismus halt. Also da geht es halt einfach um Versorgung und da geht es auch um Alternativen. Und das, was halt zweifelsfrei im Raum steht, ist, dass die Versorgung oder beziehungsweise die jetzige Infrastruktur, die damit versorgt wird, halt CO2-ärmer versorgt wird. Was jetzt also erstmal für mich was Positives ist, neben der Tatsache, dass du halt nicht einfach alles zumachen kannst, auch wenn du das machen willst.
Ja, also was meinst du mit, man kann nicht alles zumachen?
Naja, du kannst nicht einfach aufgrund der Ablehnung der tierischer Produkte Massentierhaltungshöfe zumachen.
Na klar.
Auch wenn du es willst.
Na klar geht das. Also es ging ja super easy.
Du kannst jetzt nicht dahin gehen, weil du möchtest und das zumachen.
Ja gut, das ist klar. Ne? Also das ging das ja nur bewaffnet. Ich. Aber du magst recht haben, dass aus Klimaschutzgründen wahrscheinlich da irgendwelche Punkte gemacht werden können. Aber
ja.
Aus einer tierschützenden Perspektive ist es einfach komplett bescheuert. So, ich weiß nicht, guck mal, wenn du dir das hier anschaust, ne? Dann, weil das wird ja super oft gesagt, ne, dass wir ein Versorgungsproblem haben, dass wir mehr Platz benötigen würden, dass wir mehr dies benötigen würden. Und dann kommen die auf die wirrsten Ideen und bauen an der Nordsee irgendwelche Massentierhaltungsbetriebe für Fische. Und jetzt fangen die an mit Insekten und Mehlwürmern und was auch sonst noch alles da. Und die Antwort...
Ja, Mehlwürmer gibt es ja schon eine ganze Weile.
Ja, ja. Und die Antwort auf die Fragen, die wir uns so stellen, die haben wir schon. So, wenn ihr euch anschaut, wie unsere landwirtschaftliche Fläche global so zu sich zusammensetzt, dann wird man feststellen, das ist jetzt eine Zahl aus 2019, das ist mittlerweile bei über 83%, also dass 83% über 40 Millionen Quadratkilometer für die Tierhaltung draufgehen. Ja, und dass wir nur knappe 20% für den Nutzpflanzenanbau für Menschen haben. Und damit erzeugen wir nicht mal 20% unserer globalen Kilokalorien. Also wir ernähren uns jetzt schon auf diesem Planeten weitestgehend rein pflanzlich, was unsere Versorgung angeht, auch von den Proteinen. Und dafür haben wir nicht mal 20% der globalen landwirtschaftlichen Fläche. Weil die Tierhaltung so ineffizient ist und so bescheuert ist,
weil du dir füttern
musst. So platzfressend ist und so ressourcenverschwendend ist, dass wir das einfach lassen müssten. Wenn wir das lassen würden, hätten wir auf einmal kein Platzproblem mehr. So, dann könnten wir einfach, keine Ahnung, sind ja wirklich 3/4 unserer landwirtschaftlich genutzten Fläche global der Natur zurückgeben und sagen, ey Bruder, hier machen wir wieder Regenwald, hier können wir wieder ein Moor anlegen, da können wir einfach so eine Wildwiese draus machen, hier können wir Windkraftanlagen hinbauen. Es ist so naheliegend und wir machen es nicht, weil Schweinenackensteak. So, und dann findet man lieber irgendeine Methode, um die beschissene Lage, die wir derzeit haben, ein bisschen effizienter zu machen oder ein bisschen klimaschützender oder schonender zu machen. Was ja erstmal in die vernünftige Direktive geht, wenn man es sich im Einzelfall anschaut. Aber so in eine Global Scale oder im großen Ganzen ist die Antwort eine andere. So, lasst einfach das Schweinenackensteak weg und macht die Läden zu.
Apropos Schweinenackensteak, ich habe gerade mal eine Liste rausgesucht für Produkte, in denen das jetzt erlaubt wäre, also das Hausgrillen-Produkt. Da muss man dann einfach auf die Bestandteile gucken. Das sind Mehrkornbrot und Brötchen, Cracker, Brotstangen, Getreideriegel, trockene Vormischung für Backwaren, Kekse, wie du gesagt hast, trockene gefüllte Erzeugnisse aus Teigwaren, Soßen, Kartoffelerzeugnisse, Pizza, Molkenpulver, Fleischanalogen, Suppen und Suppenkonzentrate, Snacks, die auf Mehlbasis, Maismehlbasis basieren, bierähnliche Getränke, Schokoladenerzeugnisse, Nüsse und Ölsaaten, Snacks, abgesehen von Chips und sämtliche Fleischzubereitungen können Hausgrille enthalten. Und bei Getreideschimmelkäfer, das ist der zweite, der dazugekommen ist, neben dem Mehlwürmern, sind es Getreideriegel, Brot, Brötchen, verarbeitete Getreide, Frühstückscerealien, Porridge, Vormischung für Backwaren wieder, getrocknete Erzeugnisse, Teigwaren, also so was eben ich gesagt habe, Molkenpulver, ja. Suppen, wie ich gesagt habe, Getreide, Teigwarenbasis, Gerichte auf Pizzabasis, Nudeln und Snacks, abgesehen von Chips. Der Rest, das sind die neuen Sachen. Das heißt, zukünftig in den Lebensmitteln, die man schaut, muss man dann halt auf die Inhalte schauen. Und da steckt dann drin Pulver der Hausgrille oder Pulver der Hausgrille oder Getreideschimmelkäse. Getreideschimmelkäfer. So heißen die beiden neuen.
Absurd, ey.
Wild. Und das kann da alles mit reingestreut werden, so wie es aussieht.
Ja, also, ja. Ich habe jetzt mal, was mir so spontan einfällt, was ich so spontan beschissen finde an den Geschichten ist, dass ja Zoonosen auch ein Problem sind. Ne? Hm. Und wenn wir jetzt riesige Insektenfarmen in Europa platzieren, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es da auszuschließen ist, dass da irgendeine Kacke übertragen wird. Und weil die das ja auch wissen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass die da ohne Antibiotika-Einsatz herkommen oder Hormoneinsatz oder so.
Ich weiß nicht, wie das bei Insekten aussieht tatsächlich.
Und ist es nicht so, dass Insekten auch enorme Temperaturen benötigen? Also ist das jetzt wirklich dann so viel besser fürs Klima?
Also die Berichte, die ich dazu sehe, sind sich diesbezüglich relativ einig, ja. Also es ist deutlich CO2-ärmer in der Abwicklung. Bei dem
wahrscheinlich Produkt verglichen mit einem Rind, ne? Ja.
Verglichen mit den Ersatzstoffen natürlich, ja, klar. Muss ja verglichen werden damit. Oder wird er damit verglichen in der Regel?
Naja, aber mit dem Rind ist ja auch der Bugatti von Andrew Tate ganz gut. Ja.
Nee, also darum geht es nicht. Ich glaube, es wird jetzt nicht einfach mit allem verglichen, sondern an den vorherigen Inhaltsstoffen.
Was waren da vorher drin? Also du kannst mir unmöglich erzählen, dass bei einem Mehrkornbrötchen also guck mal, Getreide wächst ja ohnehin. Und Getreide.
Da geht es um Proteine,
Welche Proteine denn im Meerkornbrötchen?
Nee, das ist ja nicht das Meerkornbrötchen, sondern es sind die Grundlagen dazu. Das Meerkornbrötchen wird davon betroffen sein, weil die Trockenerzeugnisse von den Backwaren damit durchsetzt sind.
Aber das hat ja dann auch nichts mit Proteinen zu tun. So ein Meerkornbrötchen hat ja kein, also du isst ja kein Meerkornbrötchen für Proteine. Welcher?
Karl, ich lese dir nur das vor, was aus dem Konsens der...
Ja, ich weiß.
Dem Konsens der Massenmedien.
Ich versuch's ja nur zu verstehen, weil wenn das jetzt in alle möglichen Snacks kommt oder so, wenn die jetzt sagen würden, okay, weißt du was, Markus Rühl braucht am Tag 4,5 Kilo Protein pro Kilo Körpergewicht. Und der muss jetzt, und den müssen wir jetzt auch irgendwie klimaneutral gestalten. Dann kann ich mir vorstellen, warum irgendeiner vielleicht auf den Gedanken kommt, Mensch, wenn wir dem einfach jetzt jeden Tag 16 Kilo Mehlwürmer reinhauen und der keine Kuh mehr essen muss, dann ist das besser fürs Klima. Ne? Nicht besser für Tiere oder allgemein aus dem Tierschutzaspekt, aber dann ist das besser fürs Klima. Das könnte ich verstehen, aber ich verstehe noch nicht, welcher Inhaltsstoff jetzt in Brötchen oder Backwaren ersetzt werden muss und wo da eine Tierproduktion klimaneutraler sein solle als Getreide. Das
so darf in Firma teilweise entfettetes Pulver aus der Hausgrille, Lebensmittel, das habe ich gerade vorgelesen, analog, Lebensmittel, Larven, Getreideschimmelkäfer in gefrorenen pastenartiger getrocknete pulverisierte Form entsetzen. Die Menge ist dabei begrenzt, bei Fleischersatzprodukten zu 5% aus Insekten stehen, optisch werden bla bla bla, Insekten gelten als wichtige Proteinquelle, das steht halt überall dasselbe.
Ja.
Ne? Dass immer mehr Insekten als Nahrungsmittel zugelassen werden, ist nicht ungewöhnlich. Bereits 2021 genehmigte die EU Mehlwürmer mit dem Grund, in vielen Ländern der Welt wissen Menschen Insekten als Proteinquelle zu schätzen. Laut Weltgesundheitsorganisation gibt es rund 2000 essbare Würmer und Insekten. Sie spielen eine große Rolle beim Eiweißbedarf der Weltbevölkerung.
Ja, ja.
No? So, das ist so der Konsens.
Das ist jetzt erstmal eine Behauptung. Ne? Also ich glaube, solange es Hülsenfrüchte gibt, sollten Insekten jetzt keine wichtige Rolle bei der Proteinversorgung der Menschheit spielen. Ne? Das ist, also, ich meine, wir haben so die Antworten. So, wir haben fucking Hülsenfrüchte. Da sind so viele fucking Proteine drin. I don't get it. So, vor allem ist ja in der Richtlinie, steht ja auch drin, dass in Fleischanalogen das eingesetzt werden darf. Und Fleischanaloge sind Ersatzprodukte für VeganerInnen oder ReduktionistInnen oder wie auch immer. Also Leute, die kein Fleisch essen wollen. Das widerspricht aber dem Vegan-Sein. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die das regeln. Ich habe hier gerade gefunden, okay, Vegan Society entzieht allen Produkten, die das verwenden werden, das Label.
Was natürlich, das ist ja, was das sind ja tierische Produkte.
Ist ja Tier. Warum? Ey, Moment mal. Was soll denn da in Schokoladenerzeugnissen ersetzt werden? Ich verstehe das. Das sind Kostengründe. Das muss ein Kostengrund sein.
Ich weiß nicht, was in Schokoladen. Ich habe nur die Liste gesehen. Was ersetzt werden soll, sieht man ja auch erst, wenn es ersetzt wird. Also du kannst. Das sind Kategorien, in denen es eingesetzt werden könnte.
Ja.
Ob das nun eingesetzt wird, das ist ja was ganz anderes. Das wirst du dann erst sehen, wenn du dir die Rittersport mal wieder richtig schön munden lässt. Beispielsweise. Also keine Ahnung, das wird ja dann auf der Packungsbeilage stehen.
Ja.
Na, da steht ja dann drauf, hier, bla bla bla. Guck mal, hier sind 5% Grillenzeug drin. Schmecken wirst du es nicht, aber das wird zumindest auf der Verpackung stehen.
Yes.
Und das auch nur... Das auch nur, wenn es eingesetzt wird. Das ist ja jetzt die Möglichkeit, erstmal dafür der Antrag.
Ja, ich habe immer noch großes Vertrauen in die Dummheit und Naivität der deutschen Bevölkerung, dass dagegen vorgegangen wird, weil die Insekten einfach ekelhaft finden.
Ja, möglich. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand sagt, also es gibt ja auch schon Artikel dazu oder wenn man in Reddit ein bisschen schaut, ich bin gerade ein bisschen durchs Reddit geflogen und gibt es ein paar Verschwörungstheorien, von wegen die Bundesregierung, die angebliche deutsche Einheit wird das unterbieten. So, also da ist die Bewegung schon relativ aktiv.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob man da sich damit anfreunden muss, damit man sicher ist, dass die deutsche Bevölkerung sich da dementsprechend auflehnt. Aber das, was ich gesehen habe, die ersten Artikel sind auf jeden Fall skeptisch, weil logischerweise frisst du, was willst du Käfer fressen? So nach dem Motto, ne?
Ja.
Das wird halt unter Umständen ein bisschen weird. Aber alles andere Alles andere, mal gucken. Mal gucken.
I really don't know, ob das wirklich was mit dem Klima zu tun hat. Wenn die da wirklich was mit dem Klima machen würden, dann würden die doch keine pflanzlichen Inhaltsstoffe mit Insekten ersetzen.
Ich glaube, Klima ist ein positiver Nebeneffekt neben der Versorgungssicherheit.
Versorgungssicherheit. Ich liebe immer dieses Versorgungssicherheit-Gelaber von den Konzernen, die mir erzählen wollen, ja, wir müssen ja, also ist ja auch mit der Ukraine, ne, ist ja der Kornspeicher Europas, da muss man jetzt gucken, dass wir von der Versorgungssicherheit, ja, was meint ihr denn mit Versorgungssicherheit? Mit Versorgungssicherheit meinen die 60% der gesamtlandwirtschaftlichen Fläche in Deutschland, die einfach nur dafür existiert, um dann Schweine zu mästen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das nenne ich Versorgungssicherheit. Ihr denkt wirklich an unsere Versorgungssicherheit, wenn ihr auf 60% der Gesamtnutzfläche in Deutschland irgendwelche Mästungspflanzen für Schweine hinsetzt. So, das ist geil. Anstatt da einfach mal Lupinen anzubauen und die dann direkt in die Menschen reinzufeuern. Dieses dumme.
Ja, gut, hier geht es jetzt nicht nur um die Deutsche, sondern es gibt halt auch europäische und europaübergreifende
Versorgungssicherheit. Da sieht es ja noch schlimmer aus. So, Deutschland ist ja mit 60% noch weit unter dem globalen Durchschnitt, ne? So, wie gesagt, wir sind noch 20% effizienter, was unsere landwirtschaftliche Nutzung angeht. Und die ist schon ineffizient. Ah, I don't really know, was mit denen los ist. Ich weiß nicht, was die sich da denken. Das ist, ich weiß auch nicht, was die sich denken, wenn da jetzt mal einen Schlussstrich zu ziehen, wenn die VertreterInnen von Rheinmetall einladen, um die zu fragen, ob die Panzer bauen können. Während Rheinmetall
verstehe ich gerade nicht.
Naja, die Panzerdebatte, kriegst du die nicht mit?
Ja, aber ich dachte, es geht noch um Insekten.
Ach so, nee, also ich kann dazu sagen, ich halte stets neue Tierhaltungsbetriebe für schlechte Ideen. Ich halte Insekten für schlechte Ideen. Lass die Tiere einfach in Ruhe. Fress Pflanzen, das ist effizienter, das ist nicer und wir brauchen keine Antworten auf Fragen, die wir uns schon eigentlich längst beantworten könnten. Ne? Also fress halt einfach Hülsenfrüchte. Wenn ihr Proteinversorgung benötigt, fress Hülsenfrüchte, dankeschön. Da brauchen wir keine Insekten. Da brauchen wir auch, nichts anderes.
Also ich sehe das tatsächlich anders, gerade für Tierbesitzer. Grüße gehen raus an hochallergene oder hochallergene Hunde,
die Pflanzen fressen sollten.
Die Zusammenhang vielleicht noch nicht gemacht haben und ihr nicht wisst, was ihr mit dem machen sollt.
Ja, pflanzlich ernähren. Rein pflanzlich
ernähren. Wenn ihr vielleicht noch nicht vegan umstellen könnt oder möchtet.
Naja, mit Können hat das nie was zu tun. Das hat nie was mit Können zu tun. Gerade was Kinologie angeht. Ich habe ja einen ernährungswissenschaftlichen Fokus jetzt in meinem Studium. Und gerade was die Ernährung angeht von hochallergischen Tieren, ist es so, dass über 70% der hochallergischen Tiere bereits pflanzlich ernährt werden. Dass die Antwort ist auf alle ernährungstypischen Fragen. So, ernährt die Tiere einfach rein pflanzlich, wenn ihr Hunde habt. Da braucht man keine Insekten.
Ja, ich ernähre meine Tiere nicht rein pflanzlich, die fressen Fleisch. Was macht mich das jetzt?
Zu einem Uninformierten.
Ja, aber jetzt muss ich mich aber mal aufregen. Wir haben diese Debatte mal geführt und du hast mir empfohlen zu sagen, aufgrund der Tatsache, dass du weißt, dass es sehr kompliziert ist und auch ein bisschen zusätzlichen Aufwand benötigt und Einstellung. Du machst mit deinen Tests, damit die richtig eingestellt sind.
Nein,
ich weiß sehr wohl, dass du mehr regelmäßig am Anfang, dass du mit dem zu Blutproben gegangen bist, um die richtig einzustellen.
Hat nichts mit der Einstellung zu tun, sondern mit der Versorgung. Ja, selbstverständlich. Natürlich macht man das.
Erzählen, dass das so simpel geht. Für viele Leute ist das nicht simpel.
Doch, das ist simpel. Guck mal, erstmal, Wissensstand verändert sich ja. Als wir das letzte Gespräch geführt haben, das ist jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr gewesen, ne? Da habe ich die Umstellung gerade gemacht. Und in anderthalb Jahren ändert sich ja ganz, ganz viel, was Wissensstände angeht. Und mittlerweile muss man sagen, dass wir da auch, was die Forschung angeht, sehr viel weiter sind in der Hundewissenschaft. Wir sind mittlerweile so weit, dass Martin Rütters sagt, die vegane Ernährung ist die beste. Es ist Martin Rütters. Wir haben vor 2 Monaten erst eine repräsentative Studie mit über 2.500 Hunden veröffentlicht, die ganz klar zeigt, dass die pflanzliche Ernährung die gesündeste ist. Für Hunde. Ist absolut insane, was sich da verändert. Und wenn man sich anschaut, woher das eigentlich kommt, also warum sich da so massiv gegen gewehrt worden ist in der Vergangenheit, dann merkt man, dass es an K2-Schlachtabfällen liegt.
Wir haben in der tierischen Industrie haben wir ganz, ganz viele Abfallprodukte, die so schlecht sind, dass sie nicht mal nach Afrika exportiert werden dürfen. Und all diese Abfälle gehen ins Tierfuttermittel. Das sind K2-Abfälle. Das sind Augen, Füße, ein großer Teil der Knochen, dieses ganze nicht verdaubare Fett, was du an den Menschen nicht abfüttern darfst, all das geht ins Tierfutter rein. Das ist dieses Premium-Fleisch, was in Tierfuttern oder in Fertigtierfutter Mittel drin ist. Und die pumpen unendlich viel Geld ins Marketing und in die Forschung, um zu belegen oder um in der Vergangenheit zu belegen, dass Hunde Karnivora sind. Mittlerweile weiß man, dass es komplett anders ist. Und ja, ich habe natürlich Bluttests machen lassen. Weil so ein Tier kann dir ja nicht sagen, wenn es zu wenig Vitamine hat. Das geht ja nicht. Und meine Umstellung habe ich gemacht, dass ich das selber für mich zusammengestellt habe. Also ich habe selber gekocht. Ich habe kein Convenience-Produkt genommen, also kein veganes Hundefutter, das convenient ist und ein Alleinfuttermittel ist, sondern ich habe das selber gekocht. Habe mir das selber zusammengestellt, habe mir das selber zusammengepanscht und das habe ich natürlich überprüfen lassen. Ich hatte zwei Bluttests, den ersten direkt bei der Umstellung, den zweiten dann nach 3 Monaten. Die haben sich alle verbessert, also die Blutwerte haben sich verbessert. Ich habe jetzt seit über einem Jahr, also seit 13 Monaten ungefähr, habe ich keinen Bluttest mehr machen lassen. Und ich selber habe jetzt 14 Hunde umgestellt. 14 Hunde habe ich von einer omnivoren oder von einer fleischlastigen Ernährung auf eine vegane umstellen lassen. Bei allen habe ich Bluttests machen lassen. Also bei allen habe ich gesagt, schickt mir die Bluttests, macht den so und so. Ihr braucht das und nach einem Monat und nach 6 Monaten, weil es der sichere Weg ist. So, niemand sagt ja, geht nicht zum Arzt, weil ansonsten funktioniert es nicht. Man sollte immer zum Arzt gehen, man sollte alles irgendwie mal überprüfen lassen und gucken, ob es in Ordnung ist. Aber die Möglichkeiten mittlerweile sind so vielfältig. Du kannst ja mittlerweile ein Alleinfuttermittel in vegan holen. Das gibt's, da machst du einfach Dose auf oder hier Tüte auf, schützt das in den Napf und fertig ist. Und es ist die gesündeste. Die Hunde werden älter, das Fell verbessert sich, die Verdauung verbessert sich. Für AllergikerInnen ist es das Beste. Und das sagt nicht irgendwie so ein trotteliger Veganer, das sagt halt die fucking Wissenschaft. Die haben das überprüft. Das ist so, Dankeschön, hier sind die Ergebnisse.
Ja, und jetzt und jetzt wissen wir beide, dass ich finde es schade, aber ich bin sehr enttäuscht gerade, muss ich sagen, weil du genauso weißt wie ich, wie emotional dieses Thema ist. Und ich finde es einfach unheimlich frech, wirklich frech zu sagen und mit einer so emotionalen Sache zu verargumentieren, dass das was mit Unwissenheit zu tun hat. Weil du kriegst so die Leute nicht rüber. Wenn du dich in deinem Social Media Auftritt mit dem veganen Thema zur Ernährung von Tieren beschäftigt hast, besonders von Hunden, wird die Tierquäler-Debatte so oft aufgemacht, nicht auf Basis von Wissen, sondern auf Basis von emotionalen Debatten.
Ja, ja.
Das heißt, und hundertprozentig ist es immer dasselbe, dass wenn du diese Sachen machst, dass dann irgendjemand kommt und sagt, hey Digga, Tierquälerei, lolligst du. So, und nicht weil der sich informiert, sondern weil der logischerweise in der gesamten Zeit, in der er mit Tieren umgeht, da halt die karnivore Ernährung, die fleischliche Ernährung, der Standard.
Absolut, ja.
Und jetzt gehst du zu solchen Leuten hin, nennst die Trottel.
Nee, ja? Ich würde ihn niemals Trottel nennen. Ich würde sagen uninformiert.
Nennst sie uninformiert, nennst sie dämlich, nennst sie dumm. Von mir aus mach das, wie du willst.
Uninformiert, das ist ein großer Unterschied. Würdest du sagen, dass uninformiert und Trottel oder dämlich gleichzusetzen ist?
Also ich würde uninformiert in die gleiche Kategorie wie unterkomplex setzen, ja.
Aber unterkomplex ist ja was völlig anderes. So, wenn ich sage, jemand ist uninformiert, dann meine ich da in erster Linie part of a society. So, ich bin doch selber den Großteil meines Lebens komplett uninformiert und ich bin immer noch in den meisten Bereichen uninformiert. Das ist doch eher was Positives. Uninformiert zu sein und sich dann zu informieren und neue Erkenntnisse zu gewinnen, ist doch das, wonach wir alle streben sollten.
Aber damit kriegst du nicht eine logische Debatte bei einem emotionalen Thema funktioniert.
Ja, aber auch...
Wie oft soll ich das eigentlich denn erzählen?
Man kann ja auch emotional aufgrund von nicht vorhandenen Informationen werden. Das ist ja kein Ding.
Hunde sind, aber wenn das so ist, dann holst du den noch nicht mit Informationen.
Wie soll ich den denn abholen? Wie soll ich denn jemanden informieren, wenn man nicht erstmal sagt, guck mal, du sagst ja... Die Eingangsfrage war ja schon provokant. Ich ernähre meine Tiere mit Fleisch. Was macht mich das? Was soll ich denn jetzt sagen, außer uninformiert?
Aber ich bin informiert und tue es trotzdem. Was macht mich das?
Aber du bist anscheinend nicht informiert, wenn du, oder
möchtest... Doch, Karl, doch, ich bin informiert und meine Tiere kriegen trotzdem
aber
Fleisch.
Aber warum
zu. Was macht mich das?
Aber warum?
Weil meine hochallergenen Tiere, meine meinem auf BARF eingestellten Tiere, nun mal nur mit BARF funktionieren. Und wenn das nicht und wenn ich das aussetze und ich habe es probiert und ich deine Klau, da kannst du mit Vectoc alles, habe ich alles versucht, funktioniert. Ich würde es mir wünschen, dass es funktioniert. Es funktioniert für mich nicht.
Okay,
es
funktioniert dann, für meine jetzt eine Follow-up-Frage. Wie hast du das denn probiert? Also wie war denn der Vorgang des Probierens?
Ich habe genau das gemacht, was du gesagt hast. Ich habe mir eine Dose aufgemacht, das gibt's ja alles fertig, ja. Das funktioniert und mehrere Tage lang, sogar mehrere Wochen lang dabei zugesehen, wie sich die Haut verschlechtert, wie das mit dem Fell nicht stattfindet, wie die Allergien, die ich vorher hatte, die ich mit Barfen zurückgeschoben habe, dann wieder aufgetreten sind und dachte mir,
aber auf,
nee,
auf was sind die denn allergisch?
Die sind auf tierische, auf Rind, Schwein,
ja.
Huhn, zum Teil einer Huhn, reagieren die sensibel. Und dann muss man das, ich muss das mit Wasserbüffel kompensieren, mit Kangaroo, Mangaroo, mit Wild aller Art, das hängt immer davon ab, welches es ist. Mhm. Und wenn die Zusammenstellung so ist, dann funktioniert das. Aber mit vegetarisch kriege ich das nicht hin. Was denn jetzt? Was macht mich das? Ich bin informiert, aber die Annahme, und das ist das Problem, die Annahme, und darum ist es so ein hochsensibles Thema und diese Annahme ist schon frech. Ich find's frech, Alter.
Also, ich find's übel frech. Die Inhaltsstoffe, auf die die allermeisten Hunde, die so eine Futtermittelallergie haben, allergisch sind, sind ja Proteinkomplexe in den Proteinversorgungsquellen. Also du hast dann, ja. Du hast dann Rind oder Huhn
wie ich gesagt habe.
Oder sonst irgendwas. Und in den Proteinketten sind Kleinstparasiten drin, auf die Hunde dann allergisch sind. Und deswegen weicht man auf aus irgendwelche Exoten in den meisten Fällen. Oder man sagt, probier's mit Hühnchen, probier's mit Pute. Wenn das nicht funktioniert,
genau, Alternativen.
Gehst
genau.
Du auf irgendwelche Exoten.
Insekten beispielsweise. Ey, darum wollte ich
oder empfehlen. Oder Insekten, ja.
Hey, Insekten, hyperallergenes Insektenfutter kann für viele Leute ein Gamechanger sein. Und das jetzt hier hinzustellen und zu sagen, uninformiert, Digga, ey.
Jetzt frag ich mich, und das das ist jetzt wirklich, das hat denn jetzt wissenschaftliches Interesse. Wenn bislang kenne ich keinen Fall, und das wäre dann interessant, das zu wissen, wo Inhaltsstoffe in rein pflanzlichen Hundefuttermittel...
Durchfall, wie dumm, Alter.
Ja, aber der Durchfall als solches, der kann ja auftreten, wenn die Umstellung... Guck mal, Durchfall läuft ja über die Enzyme im Darmtrakt. Deswegen ist ja so eine Futtermittelumstellung immer ein Prozess, weil... Die sind ja genauso wie der Mensch, aber bei Menschen ist es ein bisschen einfacher, weil der einen längeren Darm hat. Hunde sind ja getaktet auf das, was sie fressen. Deswegen, wenn du einem Hund ein paar Wochen lang immer eine Futtermittelzusammenstellung gibst und dann gibst du dem irgendwas anderes, kriegen die sofort Durchfall. Weil, genau. Weil die Enzyme nicht auf die
Verstoffwechslung reagieren. Darum musst du es auch mehrere Wochen machen, damit du den Effekt siehst. Ich weiß.
Genau, du machst dann eine schrittweise Umstellung über mehrere Wochen, damit sich der komplette Enzymkomplex im Darmtrakt umstellen kann. Und das wäre sehr interessant, da zu wissen, auf was jetzt die Tiere allergisch sind. Weil wenn man das herausfindet, dann ist es ja ein Gamechanger für die Tiere.
Das, ja, absolut. Und jetzt muss ich dir ganz einfach sagen, ich habe über Jahre hinweg alles an Ausschlussverfahren gemacht. Was geht hier, was geht da, was kann ich hier wegnehmen, was kann ich da wegnehmen und habe eine Komposition gefunden, die erstklassig funktioniert. Ne? Die einzige bessere Möglichkeit, um das noch in eine optimierende Richtung zu setzen, wäre wahrscheinlich Insektenfutter wahrscheinlich, ja, weil das dann, weil der potenzielle CO2-Fußabdruck und das, was damit passiert, wahrscheinlich noch besser wäre. Aber das werden wir erst sehen, wenn die Ergebnisse aus den tatsächlichen Produkten da sind. Weil jetzt gibt es, glaube ich, das für Mehlwürmer und sonst nichts. Aber die Zeit habe ich mir ja genommen. Diese Zeit habe ich mir ja genommen. Jetzt habe ich keine. Also das ist ja auch etwas, was man dann dem Tier antut, oder nicht? Wenn ich mich jetzt wieder hinsetze und den aus der eingestellten Position wieder umstelle und den bekommt das nicht, dann ist das doch auch scheiße, oder nicht?
Ja, absolut. Also das ist ja, du musst ja, das ist eine hoch schwierige Frage auf einer, also wenn man die ethisch führt. Weil du setzt dann quasi, aber das ist eine Frage, die man sich auch im Tierschutz ständig stellt. Ne? Also wir wissen derzeit nicht beispielsweise, wie man Füchse ernähren kann. Ne? Also die ersten Tests laufen, dass man Füchse rein pflanzlich ernährt und die gehen in eine sehr positive Direktive. Aber du bist ja in der ethischen Misere, dass du einen Fuchs rettest aus einer Pelzfarm und den dann halt auch mit anderen toten Tieren ernähren solltest. Ne? So, das ist ja Stand jetzt. Das ist ein riesiges Dilemma. So, wen setze ich jetzt über den anderen? Ist eine Frage, die wahrscheinlich unmöglich zu beantworten ist. Und die haben auch Milliarden von HaustierhalterInnen auf diesem Planeten, dass die eigentlich denken, ey, Moment mal, ich finde Tiere total geil und mein Hund ist halt echt alles für mich und deswegen ist es ja so emotional. Und jetzt sage ich dir mal was, es ist gut, dass es so ein emotionales Thema ist. Wenn es Menschen wie dir komplett scheißegal wäre, was mit den Tieren ist, so was wäre denn das eigentlich für ein beschissener Planet? So, dann könnten wir direkt einen Deckel drauf machen und sagen, okay, das wird nichts mehr. Deswegen ist es
Wobei das ja bei Haustieren nochmal was anderes ist als, also das Haustiere sind ja besonders nochmal getroffen, weil das halt so eine emotionale Verbindung
ist. Ja, klar.
Also gerade bei Hund und Mensch. Na,
absolut, absolut. So Hund und Mensch sind so allgemein Haustiere und Mensch ist eine komplett andere kognitiv dissonante Herausforderung. Und was es einfach macht, ist, man muss sich dann immer die Frage stellen, wäre es denn möglich, zu einem anderen Tier unter den gleichen Bedingungen dieselbe Beziehung aufzubauen? Und dann kommt man immer relativ schnell zu dem Ergebnis, ja, das funktioniert. Ne? Also es würde bei mir funktionieren und das hat schon bei ganz vielen anderen funktioniert. Also where's the difference? So, die Difference ist in diesem familienbezogenen Denken, das wir Menschen alle in uns haben. Ne? Ein Lebewesen, das bei mir in der Bande ist, bewerte ich höher und mache mehr dafür als irgendwelche Außenstehenden. Das ist auch überlebensnotwendig, dass wir so denken. Aber es ist gut, dass wir das haben, ne? Dass wir so emotional sind bei diesem Thema. Aber die ganze Emotionalität rausgelassen, hier, ich schicke dir das einfach nur, weil ich weiß, dass du da Interesse dran hast. Und wirklich, glaub mir, wenn ich gesagt habe, uninformiert, dann meine ich das nicht als bösen Schlag ins Gesicht oder so. Oder will dir vorwerfen, dass du deiner Verantwortung als Hundehalter nicht nachgekommen bist, weil das ist ja das,
aber das ist genau ist, das, ne? Also vielleicht ist es von mir, das ist das, was ich ausdrücke, stell dir mal, ich bezeichne das mal anders, ne? Da, unter dem Gesichtspunkt, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass Menschen hochemotional sind, was ihre Tiere angeht. Und dass diese Hochemotionalität immer mit dem Wunsch daran geht, das Beste für das eigene Tier zu wollen. Manchmal sogar so weit, dass über die eigene Gesundheit zu
stellen. Absolut.
Also über den eigene Qualität des Konsums. Bei mir ganz normal. Ne? Also ich könnte, da kann ich ein Lied von singen, da kannst du auch ein Lied von singen.
Ja,
kann wahrscheinlich jeder ein Lied von singen. So, unter diesem Gesichtspunkt dann diese Argumentation an den Tag zu legen, halte ich für, und wenn man weiß, dass das so hochemotional ist, vielleicht nicht so förderlich. Wenn man Leuten sagt, dass sie glauben, sie kennen sich aus, kennen sich aber nicht aus und setzen ihnen was Neues vor, kann das unter Umständen bei einem hochemotionalen Thema zu Schwierigkeiten führen. Wie es eben gerade auch zu Schwierigkeiten geführt hat, weil ich dachte, was?
Ja.
Wir haben diese Debatte ja geführt. Auch wenn sie, du hast recht, wenn wir sie vor einem Jahr geführt haben.
Ja.
Haben wir diese Debatte geführt.
Ey, vor einem Jahr war ich noch so, also guck mal, vielleicht zu der persönlichen Entwicklung, was das angeht. Ich finde, für mich persönlich ist die rein pflanzliche Hundeernährung die Antwort auf so unendlich viele Fragen, weil wir müssen uns ja, was diese ganze Klimadebatte angeht, gezwungenermaßen die Frage stellen, was passiert, wenn das passiert, was nicht mehr, also wo wir eigentlich nicht ausweichen können. Und zwar, dass diese gesamte industrielle Massennutztierhaltung, in Anführungsstrichen, ich hasse den Begriff, dass das radikal runtergefahren werden muss. China ist schon dabei. China hat gesagt, bis 2030 wollen die den Fleischkonsum notfalls mit Zwang, und wir wissen alle, was in China Zwang bedeutet, auf unter 5,
Türen zuschweißen.
Genau, richtig. Türen zuschweißen und im Notfall auch schießen. Auf unter 50% ziehen, aufgrund von Klimaschutz, die Emissionen, die wir dadurch verursachen, sind zu hoch. Wenn all diese Massentierhaltungsbetriebe nicht mehr existieren oder sehr viel reduzierter existieren und nicht mehr so viele Schlachtabfälle hergestellt werden, wie ernähren wir dann die Millionen oder Milliarden von Tieren, die wir auf diesem Planeten zu Hause halten? Und da ist ja die rein pflanzliche Ernährung nicht nur eine gute Antwort, sondern die beste, die wir haben. Und deswegen, und also erstmal natürlich aus ethischen Gründen, aus tierischen Gründen, aber dann irgendwann auch einfach mal diese Nutzfrage gestellt, so wie schaffen wir es dann eigentlich, die Hunde weiterzuhalten? Weil entgegen... Das unterscheidet mich vielleicht von so, ich will jetzt nicht sowas wie Militante sagen, aber es gibt ja auch VeganerInnen oder TierschützerInnen, die sagen, Hunde gehören abgeschafft. Ne? Da gehöre ich ja nicht dazu, weil auch da ich sagen muss, dass ich da informiert bin und weiß, dass der Hund hat nichts mehr mit dem irgendwann mal wild gelebten Wolf zu tun.
Es gibt Veganer, die sagen, der Hund gehört abschaffen. Ja, habe ich noch nie gehört tatsächlich.
Ja, klar. Weil, also, und die Perspektive kann man ja auch verstehen. So, Haustierhaltung ist ja normalerweise Entertainment. So, man schafft sich irgendein Tier an, um von dem Tier entertained zu werden. Und das ist erstmal abzulehnen. Was?
Ne? Ja, nee, what?
Ja, also. ja, das gibt es. Ich bin zum Beispiel großer Advokat davon, die gewerbliche Zucht von Hunden zu verbieten. Also ich glaube, dass wir mit der Zucht aufhören müssen. Und ich weiß, dass wir damit aufhören müssen, weil wir es gibt einfach viel zu viele Hunde, die gezüchtet werden und dann in Tierheimen landen oder auf der Straße landen. Oder unter wirklich ekelhaften Bedingungen irgendwo gebreedet werden und dann kein Zuhause bekommen oder schon in jüngsten Tagen verrecken. Das ist nicht cool. Wir müssen erstmal so weit kommen, dass all die Hunde, die gerettet werden müssten, ein Zuhause bekommen. Und dann, wenn wir irgendwann mal in 100 Jahren noch existieren und wir keine Hunde mehr haben, also wir haben mehr Menschen, die einen Hund haben wollen, als Hunde, die einen Menschen brauchen, dann können wir uns irgendwann mal die Frage stellen, ist es in Ordnung, diese Tiere zu züchten für diesen Bedarf? Und auch da würde ich sagen, das geht fit, weil wir wissen, dass der Hund von dem Beisammenleben, dem optimalen Zusammenleben mit dem Menschen profitiert. Das ist also kein einseitiges Entertainment-Interesse des Menschen, sondern das ist ein beidseitiges Interesse. So, Hunde profitieren vom Menschen, wenn sich Menschen gut um das Tier kümmern. Also wenn man optimal miteinander lebt, so, dann profitieren beide Seiten davon. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Aber da ist ja dann auch die Frage, wie ernähren wir die Tiere? Und da kann ja wir pressen andere Tiere oder Schlachtabfälle dieser Tiere in Dosen und knallen das dahin. Das passt ja nicht. Und du bist ja nochmal ein ganz spezieller Fall. Ne? Du stehst wirtschaftlich sehr gut da, du hast sehr viel Zeit, du kannst dich optimal um deine Tiere kümmern und die kriegen wahrscheinlich jetzt nicht die Dose aus dem Lidl für 89 Cent.
Nee, ne? Das ist aber, und du musst aber an die Leute denken, die Dose aus dem Lidl kaufen.
Genau, und die Leute, die Dose aus dem Lidl kaufen, so für die wäre das nicht nur preislich, sondern gerade was die Gesundheit der Tiere angeht, das Beste, wenn die einfach ein bisschen Reis mit Bohnen kochen würden. Ne? Und das müssen wir, und das sehe ich als eine der größten Herausforderungen von der Hundewissenschaft oder allgemein von VeterinärmedizinerInnen jeglicher Art. Man muss begreifen, dass das, was wir unseren Hunden zum Großteil geben, die Hunde tötet. So ganz, Fakt einfach. Wenn du in Lidl gehst oder in Fressnapf und du kaufst da eine Dose für 2 Euro das Kilo oder für weniger das Kilo, was soll denn da drin sein? So nichts Gutes. Wir wissen mittlerweile, dass ganz, ganz viele Dinge, also gesundheitliche Schäden, die Hunde dann in ihrem Leben erleiden, ob jetzt akut oder Langzeit, spielt jetzt erstmal keine Rolle, aufgrund der konventionellen Ernährung sind. Also du bist, was du isst. Das ist ja bei Menschen und Tieren nicht groß unterschiedlich.
Anders, ja, genau.
Und der Großteil der deutschen Hundehalterbevölkerung oder allgemein der Hundehalter auf diesem Planeten, die ernähren ihre Tiere eben genau so. Ne? Die haben einen Hund und die meinen das gar nicht böse, sondern die haben keine, die glauben nicht, dass eine Industrie existiert, die böse Absichten hat. So, und die haben auch keine wirklich bösen Absichten, die haben Profitabsichten. Die versuchen irgendwie das bestmögliche Produkt mit dem maximal möglichen Profit irgendwie in die Reihen zu stellen. Und dann hast du so eine Dose für 1 Euro und da ist natürlich nur Schrott drin, ne? Und dann muss man den Leuten irgendwie klar machen, ey, das, was da in dieser Dose drin ist, ist wirklich Schrott. Und das führt dazu, dass dein Hund im schlimmsten Fall schwer krank wird, ne? Im besten Fall passiert nichts. Also im allerbesten Fall passiert nichts, aber im schlimmsten Fall wird das Tier sehr schwer sogar tödlich krank deswegen.
Und dann ist doch, dann ist es doch, aber dann ist doch, das schafft doch wieder nicht die, das erkennt doch wieder nicht die Realität dann. Die Realität ist doch nicht, dass die in die zur Dose greifen, weil die das als das beste Produkt wollen, sondern die greifen zur Dose, weil sie sich's leisten können.
Ja, absolut.
Ich wünschte, es wäre anders, aber da geht es ja auch nicht um die Bösartigkeit. Da geht es ja auch, und das muss man vielleicht mal dazu sagen, da geht es ja auch nicht um Bösartigkeit vom Hundehalter oder vom Tierbesitzer, vom Haustierbesitzer, sondern den ungewollten Schaden, den man auslöst, ja, weil man denkt, man macht was Gutes. Und jetzt ist die Frage, wie spricht man Leute an, die genau das so machen? Nicht, weil sie nicht, vielleicht, weil sie auch irgendwas nicht wissen oder weil sie Dings machen, weil sie die Kohle nicht haben, so. Was ist denn die Alternative? Du hast gesagt, genau bei dir, und das geht übrigens für dich und für mich zusammen, dass wir das Privileg haben, eine besondere Aufmerksamkeit unseren Lieblingen entgegenzubringen. So.
Ja, ich
eine besondere Aufmerksamkeit.
Mein Futter, also das Futter, was meine Hunde kriegen, ist günstiger als jede Dose. Das ist ja, ich kann das ja sagen, ich arbeite ja derzeit daran, das ist ja auch, das wird ja einfach fürs Studium dann mitverwertet. Da sind zwei Profs und Doktor, also zwei Veterinärmediziner mit drin, und wir gucken, wie sich der zeitliche und der preisliche Faktor von einer zu Hause gekochten, rein pflanzlichen Ernährung des Tieres, wie der ist. Und ich kann dir sagen, es ist so günstig. Weil was soll denn auch teuer daran sein? So, das ist heruntergebrochen, sind es hauptsächlich ganz einfache Kohlenhydrate, also brauner Reis, Süßkartoffeln und Hülsenfrüchte. That's it. Das ist so günstig, wie es nur sein kann. So viel günstiger wird es nicht. Und dann packst du da halt noch ein bisschen was dazu, was die benötigen, damit auch dieser Mikronährstoffsektor erfüllt ist. Und das ist aber auch nicht, das ist auch nicht teuer, bedeutet aber extra Effort. So, und dann ist die Frage, wie schafft man es, die Bequemlichkeit rauszukriegen?
Genau, und jetzt ist, das wollte ich halt draufgeben, dieser extra Effort so. Du sagst, du kochst das so, okay, cool. Was ist, wenn das jemand nicht kann? Nicht kann, weil er es nicht schafft, nicht kann, weil er es nicht möchte, einfach nicht kann oder nicht macht.
Ja.
So, denn da ist es halt immer noch so, dass die dazugehörigen Produkte, ich bin jetzt hier gerade mal auf Vectoc unterwegs, das kann schon, also da kostet eine Dose Linsen und Hirse fucking 7 €.
Vectoc ist teuer. Also das
super teuer.
7 € eine Dose?
Ja, eine Dose Adult Linsen Hirse 800 Gramm. Eine große Dose aber auch. Eine kleine Dose würde, oh warte mal, eine kleine Dose kostet 4 €.
Ja, okay. Das ist absolut richtig. Kleine Dose 4 €, da bist du halt,
große Dose,
du bist halt im Premium-Hundefuttersektor. Ne? Ich sage nicht, dass also auch wenn ich Vectoc-Partner bin, I don't say, dass Vectoc ist vom preislichen Sektor bei dem Premium-Dosenfutter, das du überall bekommst. Ne?
Aber das ist doch die Krux oder der Haken. Das ist schön, dass es sowas gibt und schön, wenn sich das jemand leisten kann und schön, wenn der Hund das super geil verträgt und schön, dass es krass ist. Ey, go for it. Fucking do it.
Ja.
Aber wenn wir darüber sprechen, dass wir Menschen haben, die das halt nicht können, weil sie es nicht leisten können, und du sagst gleichzeitig, ey, es gibt aber die günstigste Variante, ist es selber zu machen.
Ja.
Aber was ist, wenn der das nicht selber macht? Was ist, wenn der Anspruch ist, Dose auf, rein?
Dann muss ich, ist meine Antwort bedauerlicherweise, dann hast du keinen Hund zu halten. Weil wenn du nicht die Zeit aufbringen kannst, einmal in der Woche, und das ist ja einmal in der Woche, einen großen Topf zu nehmen und da Scheiße reinzuwerfen, dann frag ich mich, ob du die richtige Person bist, ein Tier halten zu sollen.
Also, ich wünschte, diese Frage ist ja auch wieder ich stimme dir übrigens zu, das ist dann etwas, wo man sich öfter mal, ich meine, jeder kennt das wahrscheinlich, jeder Tierbesitzer, der das gerade hört, wird sich denken, der hat schon mal einen Moment gehabt, wo er sich jemanden gesehen hat, der hat ein Tier und den hast du gesagt, warum zur Hölle darf der einen Hund haben?
Ja, ja.
Oder warum zur Hölle darf der das Tier haben?
Ich würde fast behaupten, dass es der Großteil ist. Ne?
Ja, tatsächlich. Die Frage ist nur, ob ihm, ob derjenigen Person das auch schon mal passiert ist, dass das jemand über sie gedacht hat. Sehr interessante Frage. Mit dieser Grundlage, bei der ich dir grundsätzlich übereinstimme, ne, von wegen, wenn du das nicht aufbringen kannst, dann hast du vielleicht nicht die richtige Entscheidung getroffen, um dich so in, um dich verantwortungsbewusst über so ein um so ein Lebewesen zu kümmern.
So ein Tier braucht ja auch Beschäftigung, ne? Das ist ja dann, aber ich frage mich dann immer, wenn jetzt wirklich jemand sagt, ich habe nicht die Zeit und das, ich mache, also ich koche täglich, Isa und ich, wir kochen täglich für die Hunde und das kostet uns am Tag keine 10 Minuten, das Kochen. Weil es ein Automatismus wird, ne? Du schneidest dann einfach die Scheiße zusammen, packst es da rein, du weißt, dass es stimmt, kochst es auf, das geht automatisch nebenbei und dann nach 20 Minuten hast du es fertig, dann wird es püriert und gut rein, ne? Rein in den Napf. Der Aufwand, der aktive Aufwand sind keine 10 Minuten. Wenn du diese 10 Minuten nicht hast, so, und wir haben ja auch, also wir haben 2 40-Kilo-Maschinen, das sind Pferde. So,
die fressen halt einen 20-Liter-Topf.
Die fressen halt wirklich, die fressen wirklich viel. Das ist ja, die meisten haben ja nicht so riesige Hunde. Das geht ja sehr viel kleiner. So die Portion, die ich am Tag koche, die reicht ja für so einen, für einen Chihuahua reicht die wahrscheinlich einen Monat. Und für so den durchschnittlichen Hund bis 10 Kilo, den wir so in Deutschland haben, so zwischen 7 Kilo Grundgewicht, da kannst du eine Woche das Tier mit ernähren. Ne? Und dann frage ich mich, wie. Ich glaube, dass die Antwort, und deswegen möchte ich mich an der Stelle vielleicht auch nochmal einfach bei dir entschuldigen, weil du hast vollkommen recht mit der Kommunikation. Auch wenn ich es nicht so gemeint habe, muss ich dich um Entschuldigung bitten, weil es so wahrscheinlich angekommen ist bei dir. Ich glaube nicht, dass das Problem die HundehalterInnen sind. Ich glaube, dass der Anspruch der Veterinärmedizin an Aufklärung den HundehalterInnen entgegen nicht im besten Interesse der Tiere ist. Wir müssen irgendwie in einer utopischen Wunschvorstellung meinerseits an den Punkt kommen, dass VeterinärmedizinerInnen oder allgemein, dass wir das Angebot erhöhen und ein breiteres Maß an Aufklärung den HundehalterInnen mit an die Hand geben.
Digga, ich gehe da sogar noch ein bisschen radikaler rein. Jetzt der radikalere Ansatz ist, du darfst keinen Hund haben, wenn du nicht einen dementsprechend von einem qualifizierten Veterinär durch eine Ausbildung ausgewiesenen Hundeführerschein hast.
Ja.
Wenn du das nicht hast, wenn du das nicht durchlaufen hast, wenn dir nicht klar ist, was du da tust, dann hast du ein Haustier nicht zu haben.
In den meisten Fällen, und das wirklich aus einer medizinischen Sicht ist es so, wenn wir jetzt über Allergikerhunde sprechen, da wird dieser Standardtest gemacht und dann wird herausgefunden, dass da auf irgendeines dieser unzähligen Proteinkomplexe eine Allergie vorliegt und dann wird ein industriell gefertigtes hochallergisches, also an ein Allergenprodukt empfohlen, durchprobiert, bis man an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, hier ist erträglich.
Genau.
Man weiß nicht wirklich im Detail, warum, wogegen, weshalb, was da der Punkt ist. Man schwimmt als Hundehalter da irgendwie im Leeren. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, dass wir sehr viel besser wissen, gegen was diese Tiere allergisch sind und dass wir in dem Fall die HundehalterInnen aus einer medizinischen Perspektive an die Hand nehmen müssen und sagen müssen, okay, wisst ihr was, wir sind, normalerweise gehen wir so weit und machen diesen Test, der wird mit einem Blutbild in den meisten Fällen gemacht und jetzt wissen wir, dass da was vorliegt und jetzt schauen wir, was da wirklich ist. Und dann wird dieser eine Schritt mehr gemacht, um herauszufinden, gegen was ist dieses Tier jetzt eigentlich wirklich allergisch und nicht, es hat eine Allergie, die ist futtermittelbedingt und deswegen nehmen wir jetzt hier einfach diese Pille oder diese Dose, weil da wissen wir, die meisten reagieren gut drauf.
Ja, das ist es. Es ist trotzdem, also es ist unbefriedigend. Also unbefriedigend in dem Fall, dass es wieder so eine komplexe Thematik ist, bei der man keine einfache populistische Lösung anbieten kann.
Ja, und vor allem, weil man sich da auch gegenseitig einfach den Kopf einschlägt. Ne? So, wie willst du denn, ich hab da vollstes Verständnis für, weil wenn vor zwei Jahren, ich hatte vor 3 Jahren, habe ich, oder war es 4 Jahre, ich weiß nicht, ob es vor 3 oder vor 4 Jahren ist, das ist das einzige Video, das ich von meinem YouTube-Kanal runtergenommen habe. Ich habe ein Video von meinem YouTube-Kanal jemals gelöscht und das war ein Ansagevideo an Mirella. Mirella Tiefegal kennst du, oder?
Ja,
die YouTuberin, sehr feministisch.
Daran kann ich mich erinnern, weil die ihre Hunde vegan ernährt.
Und die hat ihre Tiere vegan ernährt und ich habe 20 Minuten lang wutentbrannt mit der Einleitung, dass ich ja Kynologie studiere und ein krasser Hundewissenschaftler bin, habe ich die durchbeleidigt und habe gesagt, du bist eine Tierquälerin, die sollte man die Tiere wegnehmen. Was ist denn das? Das ist eine Unterversorgung, bla bla bla. Wirklich das volle Programm, was man sich nur ausdenken kann. So hoch emotional. Mit dem, und zum damaligen Zeitpunkt war das mein Wissensstand. Ich war sicher, ich hatte ein gutes Gewissen, als ich das gesagt habe. Und das verändert sich. So, man muss sich, Und deswegen kann ich das verstehen, wenn du halt irgendwas machst und dann sagt dir jemand, ey, das ist vielleicht nicht richtig, dann fühlst du dich erstmal angegriffen, weil, und das auch zu Recht, weil du ja keine böse Absicht deinem Tier gegenüber hast. Das ist ja dann immer implizit, das schwingt ja dann auch so mit, so nach dem Motto, aha, da ist dann jetzt dieser Arsch und der sagt mir jetzt nicht nur, dass das falsch sein könnte, sondern dass das falsch ist und damit handle ich ja nicht im Interesse meiner Tiere und das tue ich nicht. Und das tut auch niemand. Ich glaube nur, dass
aber das wollte er oder das willst du und das ist halt, dann wird es halt krass.
Ja, es ist wirklich bescheuert, ey. Ich glaube, man muss da einfach einen Schritt weiter gehen. Man muss aus einer veterinärmedizinischen Perspektive die Leute breitflächig aufklären und auch da ist wieder Kapitalinteresse ein großes Thema, weil ganz, ganz viele Tierarzt oder Tierärztinnen Praxen finanzieren sich ja durch Werbedeals mit aus der Futtermittelindustrie. Wenn man mal beim Tierarzt drin gewesen ist, stellt man sehr schnell fest, dass da immer irgendeine Marke vorne im Regal
empfohlen
ist.
Wird, ja.
Und das sind immer Marken, die auch hochallergische oder die Futter für Hochallergiker Hunde herstellen, weil macht ja Sinn und dann kriegt man eine Weiterleitungspauschale, kriegt eine Beteiligung an dem Gewinn und dann wird es super komplex und super kompliziert. Man muss dann daran appellieren, nicht aus Eigeninteresse oder aus wirtschaftlichem Selbstinteresse zu handeln, sondern eben aus einem Tierinteresse. Und da sind wir noch nicht. Aber da werden wir hinkommen. Und das ist, ich hoffe zumindest, dass wir da hinkommen, irgendwann vielleicht mal. Und dann muss ich einfach sagen, dass es derzeit einfach sehr gut aussieht für eine rein pflanzliche Ernährung. Weil es ist sogar hochinteressant. Weißt du in etwa, wann der erste Hund domestiziert worden ist?
Oh Gott, Alter.
Eine kranke Geschichte, weil die Annahme falsch ist und die wurde erst 2019 oder was, kam die neueste Erkenntnis dazu, wo man jetzt...
Also ich hätte jetzt sowas gesagt, so alle 15. Jahrhundert, so lange zurück.
Im 15. Also, Jahrhundert...
Ja, so ewig.
Ja, nee, ist vor 48.000 Jahren. Also nicht im 15.
Also ist doch ein bisschen länger
her. Noch ein bisschen länger her. Und man dachte ja, dass es irgendwie damit zu tun hat, dass der Mensch irgendwie aus einem Selbstinteresse sich dieses Tier genommen hätte, um dann zu entscheiden, ey, ich möchte dich jetzt domestizieren. Man weiß mittlerweile, dass das eben nicht der Fall ist, sondern dass der Wolf sich quasi entschieden hat dazu. Also sowohl Mensch als auch Wolf waren ja Jäger, ne? Also die haben ja beide im gleichen Revier gejagt. Und der Wolf hat irgendwann gecheckt, Moment mal, dieser Trottel auf zwei Beinen, der macht ja die ganze Arbeit für mich. Und immer wenn die Menschen dann...
Der Weg des geringsten Widerstands.
Genau. Und ja klar, Evolution, ne? Und immer wenn der Mensch dann ein Tier gejagt hat, geschossen hat, sich genommen hat, was es möchte, war der Wolf irgendwie mit seinem Familienverbund in der Nähe und hat sich dann die Reste genommen. Und dann muss es irgendwann mal zu dem Moment gekommen sein, wo der erste Mensch den ersten Wolfswelpen gesehen hat und da muss dann der erste Kontakt entstanden sein. Aber es ist schon immer so in der kompletten Geschichte und Domestizierung des Wolfes, dass der Wolf sich immer von den Resten ernährt hat. Und die Reste waren immer sehr kohlenhydrathaltig. Und die Domestizierung des Hundes ist nicht zu trennen von der Entwicklung des Darmtraktes und der Enzymzusammenstellung, dass eben Kohlenhydrate verstoffwechselt wurden. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Deswegen sind Hunde eben, obgleich sie Karnivora sind, also Raub- und Beißtiere, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, also Karnivora, haben eher einen mischköstlichen Darmtrakt, der sehr viel verdauen kann. Und aus den unterschiedlichsten Gründen ist es eben so, dass wir im Jahr 2023 sagen können, ey, wenn du denen halt fucking Hülsenfrüchte und Reis gibst, dann werden die älter und werden gesünder oder leben gesünder. Die ältesten Hunde, die es jemals gab, also es gibt einen Collie, der, ich glaube, ist einer der ältesten, wenn nicht der älteste Hund, den es jemals gab. Ein Schäferhund, der ist 28 Jahre alt geworden. Vegan. Vor 20, 30 Jahren oder so. Komplett insane. Gibt es ein Buch zu? Muss ich jetzt mal rausgucken. Warte mal. Oldest Dog Book.
Oldest Dog Book.
Bramble. Gut, the Dog Alter. Who Wanted to Live Forever heißt das Buch. Sehr nices Büchchen. Ich schicke dir das mal. Also das Buch heißt Bramble, The Dog Who Wanted to Live Forever. Und das ist der ist über 25 Jahre alt geworden. Man weiß nicht so ganz genau, wie alt er geworden ist, aber auf jeden Fall über 25 und wurde komplett pflanzlich ernährt. Und war ausschlaggebend für, das war so eine bescheuerte VeganerIn, die gesagt hat, nee, ich gebe einfach meinem Hund das, was ich esse und guck, was dabei passiert. Und das war eine der ausschlaggebenden Personen oder Geschichten, die dazu geführt haben, dass man sich überhaupt erstmal damit beschäftigt hat, funktioniert das? Das ist hochfaszinierend. Wir sind in den wirklich ganz am Anfang vom Erkenntnisgewinn. Und selbstverständlich, so natürlich macht man da Bluttests. So natürlich, man sollte sowieso Bluttests machen mit seinen Hunden und gucken, ob da alles in Ordnung ist. Selbstverständlich war ich da vor anderthalb Jahren noch super unsicher und weil ich kann mir das ja nicht vorstellen, Alter. So, ich bin 30 Jahre alt und schon immer wusste ich ja, Hunde essen Fleisch. Schon immer. Also es ist ja klar, dass wenn ich denen auf einmal scheiß Linsen gebe, dass ich mir dann Sorgen mache, ob die dann vielleicht tot umfallen. Das ist ja ganz klar. Ne, warum denn auch nicht? So, es wäre ja schlimm, wenn es nicht so ist. Aber dann entwickelt sich das weiter und ich kann nur sagen, dass es eine sehr, sehr nice Methode ist, um nicht nur das Tier selber sehr viel gesünder zu ernähren, sondern eben auch nachhaltiger. Also so, weißt du, dass man so in the long run sich denkt, ey, man kann Hunde halten ohne schlechtes Gewissen, ohne sonst irgendwas.
Ja, und ich würde mir wünschen, dass einfach Hersteller wie beispielsweise Vectorg oder Firmen, die dahinter stehen, eine fleischlose Alternative für Hundebesitzer, die zu einem sehr angenehmen Preis im Regal stehen kann, auch in die Läden bringt einfach. Weil wenn das doch einfach auch eine Alternative bieten, damit man Leuten, die einfach wenig Kohle haben, eine Möglichkeit gibt, das umzusetzen. So.
Ich bin ja auch bei der Produktentwicklung von Vectorg involviert. Ich habe da ja einen sehr geilen, tiefen Einblick und während ich auch sage, dass das sehr viel günstiger sein muss, weiß ich eben auch, was dafür. Normalerweise ist so ein Hundefuttermittel industriell unterstützt bei der Entwicklung. So Vectorg werden von allen möglichen Ecken und Kanten Stöcker in die Räder geworfen. Niemand möchte mit denen zusammenarbeiten, niemand übernimmt irgendwelche Entwicklungskosten, keiner investiert da rein, die gesamte Industrie arbeitet dagegen. Wenn es um die Abfüll, normalerweise wird Hundefutter immer in den gleichen Fabriken abgefüllt und abgepackt. So, das machen alles die gleichen großen Firmen und da werden alle Hundefuttermittel und Katzenfuttermittel so irgendwie zusammen zu besonders günstigen Konditionen zusammengepanscht, weil die das in Masse machen. Vectorg kann das nicht, weil die von allen abgelehnt werden. So, und weil die in vielen Fällen das auch einfach selber ablehnen, weil es nicht den Ansprüchen entspricht. Ne? Und deswegen ist der Mehrkostenaufwand in so vielen Punkten gegeben und die machen halt Profit damit. Ne? Und die Forderung, die wir beide haben, ist, warum macht ihr denn damit Profit?
Profit schön und gut, aber ich bin ein großer Verfechter von, ey, mach gerne Luxusprodukte, wo du dann irgendwie sehr, sehr extravagante Sachen zusammenzimmerst und sagst, hier Produktionsforschung. Aber gleichzeitig muss es irgendwie immer eine Alternative geben, bei der sich Leute, die keine Ahnung haben oder die nicht die Zeit haben oder nicht das Geld haben, um das sich zu holen, Möglichkeiten haben. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn es da was geben würde. Damit man nämlich auch Leuten einfach sagen kann, ey, es ist überhaupt nicht mehr das Ding so. Da geht es gar nicht mehr. Da, selbst wenn du keine Zeit hast, was wir kritisieren zusammen, selbst wenn du keine Zeit hast, kannst du es trotzdem tun. Und das würde ja ein Problem lösen, auch wenn wir das Ursprungsproblem nicht gelöst haben, nämlich den Halter.
Das machen die. Das machen die auch. Das ist das hier. Weil genau das auch mein Anspruch gewesen ist. Und das ist auch der Anspruch von den gendernden, verrückten Veganern bei Vectorg. Die haben eine Cook-It-Yourself-Box. Und damit machen die keinen Gewinn. Also das ist wirklich, das ist ohne Gewinn. Und da geben die Rezepte, die geben Beispielrezepte in super einfach und super unkompliziert, wo die sagen, nimm das, pack das dahin, koch das auf, schütt das drauf, fertig. Dann habt ihr Vectorg. Weil die wissen, dass das teuer ist. Die wissen selber, das ist ein stattlicher Preis, den sich wahrscheinlich nur die wenigsten wirklich leisten können. So, das wissen die. Und denen geht es nicht speziell darum, jetzt reich zu werden, sondern denen geht es darum, möglichst die pflanzliche Ernährung rauszuboxen. Und deswegen machen die auch sowas. Und da ist es eben so, wenn du so eine Cook-It-Yourself-Box dir holst, wo eine Komplettversorgung, was die Fette und was die Mikronährstoffe angeht, du brauchst dann nur noch Makro, du brauchst dann nur noch quasi Proteine. Das ist alles, was du brauchst. Der Rest ist schon fertig in diesem Pulver. Und das kostet 35,91 Euro jetzt, wenn du es jetzt kaufst. Und damit kommst du für einen 10-Kilo-Hund 2 Monate roundabout ungefähr.
Das ist gut.
Und dann merkst du, heruntergebrochen auf 2 Monate ist 35 nicht viel. Alles, was dann dazu kommt, ist ein bisschen Süßkartoffel, ein bisschen Hülsenfrüchte, ein bisschen Gemüsemix. Und dann musst du das pürieren und brauchst 10 Minuten Zeit. Und dann merkst du, das ist nicht teuer. Also das ist erschwinglich. Und wenn du das, ja, und wenn du dann das Geld nicht hast, dass du sagst, mein Hund ist mir am Tag 1 Euro wert, dann weiß ich nicht, ob...
Dann fällt es immer schwieriger, das zu rechtfertigen, genau.
Ja. Aber ich gebe dir recht, Alter. Im Optimalfall kostet so eine Dose Vectorg 2 Euro für 800 Gramm und dann bitte raus in die Welt damit. So im Optimalfall bin ich voll bei dir.
Ja.
Hundehaltung ist eins. Und es ist schön, dass es so ein emotionales Thema ist, weil das heißt, dass den Menschen Tiere eben nicht scheißegal sind, sondern dass den Menschen eben Tiere alles andere als scheißegal sind. Ne?
Genau.
Es ist geil. Und ich habe da einfach so viele Wünsche, die überhaupt in den meisten Fällen gar nicht mit den HundehalterInnen zu tun haben, sondern das ganze System dahinter. Viel mehr Menschen müssten sich darum kümmern, dass HundehalterInnen die optimalen Wissensvoraussetzungen mit an die Hand gegeben bekommen. Ey, so und so ist das. Wusstest du eigentlich, wie das funktioniert? Nee, willst du es wissen? Ja, hier, bitteschön. So, ne? Mit ist alles Eigenarbeit. Ne? Du musst irgendwie selber herausfinden, dass dein Hund vielleicht eine Allergie hat. Und dann musst du zum Arzt gehen und dann sagt der dir, jo, hat eine Allergie, probier mal Wildbüffel aus. Vielleicht funktioniert das. Das ist ja die Ansage. Die meisten sagen, vielleicht funktioniert das. Niemand sagt dir, jo, dein Hund ist gegen das allergisch, vermeide das.
Das funktioniert.
Das funktioniert. Sondern die sagen einfach, probier das mal aus. Das ist immer so Try and Error. Und dann ist gerade bei Hunden, die so eine Allergie haben, wie bei dir, und ich weiß ja, wie oft du zum Tierarzt rennst und wie du dich kümmerst, natürlich bist du dann erstmal an dem Punkt, wo du sagst, nee, meine Hunde funktionieren derzeit, denen geht es damit, was ich denen fütter, gut. Warum zur Hölle sollte man irgendwas ändern? Bist du bescheuert? So, ich weiß, was es heißt, wenn man das versucht, und ich weiß, wie meine Hunde dann darunter leiden, wenn es eben schief geht. Aber sollte ja nicht deine Aufgabe sein, herauszufinden, was denn deinen Hunden fehlt. Dafür haben wir doch Tierärztinnen. Die müssen dann einfach mal diesen extra Schritt gehen.
Ja. Ja, ich finde es auch gut in der Betrachtung des Themas, dass wir da einfach auch drüber streiten müssen. Also das ist ein Muss, das muss ein Streitthema sein, das muss ein Dialogthema bleiben und das muss vor allen Dingen die Leute abholen, die sich die Scheiße nicht leisten können, wenn es sich herauskristallisiert, dass das die bessere Alternative ist. Und bei aller Verurteilung von Menschen, die keine Zeit oder die eventuellen Augen von besser gestellten oder besser informierten dämliche Trottel sind, also die, weil sie irgendwas falsch machen oder weil sie irgendwie Probleme sind, geht es doch ganz am Ende dann ums Tier. Und dann sollte man sich die Frage stellen, okay, ich kriege den Halter von dem Tier nicht weg. Was kann ich trotzdem tun, damit es dem Tier besser geht? So. Und das ist doch dann wenn das der Konsens ist oder der Schluss und wenn man dann da ich sage jetzt nicht Aufklärung, aber daraufhin seine Argumentation aufbaut, dann ist das doch eine sehr gute Sache.
Ja, diese preisliche Konkurrenzgeschichte, die wirst du nicht gewinnen können, ne?
Also, nee, wahrscheinlich nie, aber es ist trotzdem, ja.
Du musst dir überlegen, in Irland haben die jetzt vor ein paar Jährchen die Deklarierung von Tierfuttermitteln geändert. Und was sie geändert haben, ist, dass die bei bestimmten Inhaltsstoffen nicht mehr von Meat sprechen dürfen, wenn das da draufsteht. Normalerweise steht ja...
Das ist doch diese Milchdebatte wieder.
Pass auf, aber das ist absurd. Weil die eben sagen, ey, also sorry, aber wenn da halt Augen drin sind, also wenn das halt einfach nur Augen sind und Hufe, dann darfst du da nicht von Meat sprechen, weil die Leute dann denken, dass das wirklich Fleisch wäre, was da drin ist. Es hat aber mit Fleisch nichts zu tun. Es sind einfach nur Abfälle. Und in Deutschland ist das sehr gut geregelt, weil da immer Fleischanteil draufsteht. Und Fleischanteil ist laut EU-Recht vollkommen in Ordnung für alles Mögliche, was irgendwann mal gelebt hat. In Irland heißt das jetzt einfach nur Animal. Also steht, da haben wir jetzt Hundefutter. Ich schicke dir mal ein Bild, wenn ich nächstes Mal einkaufen gehe. Gibt es diese Hundefutterdosen, wo drauf steht, with over 60% Animal.
Animal.
Das ist alles, was da drauf steht. Also, Alter, wenn das halt der Qualitätsanspruch ist, den wir an unsere Liebsten, die ja die Haustiere in vielen Fällen sind oder hoffentlich in den meisten haben, dann, ich weiß nicht, Diggi, ey. Ich weiß echt nicht, Diggi.
Ja. Oh, Gottes Willen. Gottes Willen. Bei diesem, um das Thema am Ende mal abzurunden, ja, also wir schließen das jetzt hier mal ab, wieder um ein sehr, Wahnsinn, wieder sehr wildes Gespräch hier. Einfach mal, um ein kleines Breakout zu machen. Kleiner Nazi-Fact. Kleiner Nazi-Fact am Ende. Die Metal-Band Pantera darf nicht auf Rock am Ring und Rock im Park auftreten.
Was war wegen White Power, ne? Oder White Supremacy oder so hatte.
Ja, sie haben, es hat sich nämlich rausgerissen, ein Video rumkursiert. Ich habe gerade einen Zeit-Online-Artikel hier vor mir. Der geplante Auftritt wird wohl gecancelt, weil der Sänger der US-Band Phil Anselmo 2016 auf der Bühne rassistische Äußerungen gemacht hat und den Hitlergruß gezeigt hat.
Ja. Also erstmal ist das ja schon sehr lange bekannt, ne? Also dass der Sänger von Pantera ein kleiner Fascho ist, ne? Das ist ein Rassist, das wusste man ja. Das Problem ist nur, dass die trotzdem Pantera haben wollten. Und dann haben die das angekündigt und dann kam die Twitter-Cancel-Culture.
Dann haben sie Cancel-Culture wieder Pantera rausgecancelt. Ja. Und dann haben sie nach Kritik auf jeden Fall, ich wusste gar nicht, dass das lange bekannt ist, ich habe das erste Mal davon gehört tatsächlich.
Hat schon, ich wusste das auch nur, weil ich Fest und Flauschig höre. Und weil Olli Schulz das irgendwann hat Olli Schulz mal gesagt, ja, ich bin, Pantera ist schon geil, aber der Sänger ist halt ein kleiner Nazi. Und ich so, hä, hab nie was von mitbekommen.
Krass, ich auch nicht, ja.
Ja, ist wohl, gibt es das Video
kursiert. Ist auch ein bisschen schwierig, weil der Rock im Park in Nürnberg auf der ehemaligen NS-Reichsparteitagsgelände stattfindet. Vielleicht hätte der sich da auch einfach zu sehr zu Hause gefühlt.
Er macht's ohne Gage auch.
Ja, das war, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Wir haben jetzt sehr lange, wir haben überzogen wieder.
Ja, Hans-Georg Maaßen ist ein Nazi. Also das, I don't know, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was den Typen geritten hat. Hans-Georg Maaßen hat jetzt in 3 Tagen zu einem One-Two-Punch ausgeholt, der es wilder nicht hätte werden können.
Hans-Georg Maaßen hat dem Ketzer der Neuzeit alles Gute zu 200.000 genau. Abonnenten gewünscht und damit einfach nur gezeigt, was dieser Reichsbürger, also übrigens Reichsbürger und Rechtsextremist, der Ketzer der Neuzeit, für den Fall, dass ihr das noch nicht wusstet, wenn sich das noch nicht rumgesprochen hat, das habe ich auch gelesen. Was hat er denn sonst
in One-Two-Punch gemacht? Und, oh Gott, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Also ich distanziere mich von allem und es geht wirklich nur um Inhaltsvermittlung. Hans-Georg Maaßen hat heute die Rassenlehre rausgeholt.
Ach du Scheiße.
Der hat, also... Derzeit, jetzt wo wir gerade sprechen, ist das.
Hat er den Mengele gemacht oder was?
Ist das eskaliert und jetzt fordert sogar innerhalb der CDU, fordern die jetzt den Rauswurf von Maaßen. Das ist, soweit ist das jetzt gerade. Also Mario Chasa hat sich dazu geäußert, dass der rausgeworfen gehört. Viele, viele hohe Parteifunktionäre sagen, der muss rausgeschmissen werden, weil Hans-Georg Maaßen. Ach du Scheiße.
Was hat er denn gesagt?
Oh Gott.
Pass auf. Oh Gott.
Hans-Georg Maaßen.
Ich wollte was zum Deeskalieren am Ende und jetzt müssen wir über die Rassenlehre von Hans-Georg Maaßen sprechen.
Hans-Georg Maaßen hat, ich gucke, ob ich jetzt gerade das Originalzitat finde aus der Rassenlehre. Ich finde hier nur, dass die Leute den Ausschluss fordern. Ich habe das aber gerade gelesen. Der hat irgendwas davon gelesen, dass die Grünen wohl eine Rassenlehre verbreiten würden. Eine anti-weiße Rassenlehre, irgend sowas.
Gott.
Where is it? Haben die das hier überall rausgestrichen, weil es zu hart ist oder was?
Hans-Georg Maaßen, sag mal.
Also wenn du guckst, Maaßen Rassenlehre, dann findest du sehr viele eskalierende Beiträge dazu. Und sogar der Generalsekretär der CDU fordert den Parteiausschuss.
Maaßen spricht über Rassenlehre. Jetzt fordert CDU seinen Rauswurf. Wir als CDU distanzieren sich. Was hat er geschrieben? Was hat er denn geschrieben?
Ja, das schreiben die nirgends. Die haben das überall gelöscht. Als die über, nirgendwo steht dieses
Ding. Ach du meine Güte, das ist wirklich nichts mehr drin. Hans gegen Maaßen bei Rundschau Online vielleicht?
Maaßen sprach dabei von einer grün-roten Rassenlehre, deren zufolge Weiße als minderwertige Rasse angesehen werden und man deshalb arabische und afrikanische Männer ins Land holen müsse.
Jesus Christ.
Fucking Christ.
Hans-Georg Maaßen. Der Text, in dem sich Maaßen auch zu Silvesterkrawallen äußerte und migrationsfeindliche Positionen bezieht, wurde bereits am 16. Januar veröffentlicht, rief jedoch jetzt erst scharfe Reaktionen hervor. Ey, Hans-Georg Maaßen ist so ein Rassist, dass das eine Woche braucht, bis die Leute merken, was er da gerade geschrieben hat. Oder dass es, die Leute gehen so normal, dass es wird so normal behandelt. Ach, Hans-Georg Maaßen hat mal wieder versucht, Mengele zu spielen. Ach, Hans-Georg Maaßen hat mal wieder von körperlichen Eigenschaften von gewissen Völkern gesprochen. Ach, Hans-Georg. Weißt du, ach du Scheiße. Und zuvor, am Wochenende hat Maaßen zudem einen Reichsbürgermilieu beliebten YouTube-Kanal belobt. Diese klugen und mutigen jungen Leute sind unsere Zukunft. Und damit meint er den verfickten Ketzer der Neuzeit, diese verfickte Fascheschwein. Ja. Also, was zur fucking Hölle ist denn da nicht in Ordnung? Was ist denn da jetzt nicht in Ordnung, bitte?
Maaßen reagiert in der Nacht auf Dienstag auf die Forderung und bezeichnete sie als schäbige Schmutzkampagne der Eliten.
Was?
Die Zionisten der grünen, versorgten Regierung.
Was?
Oh Gott. Das geht's, also der ist ja der hat ja wirklich die Ketzer der Neuzeit-Videos auch geguckt.
Na klar, der ist ein Fan.
Fan, großer Fan davon.
Mit seiner Himmlerbrille,
ey. Also wirklich, Hans-Georg Maaßen, nicht nur optisch beim Heinrich angekommen, sondern mittlerweile auch vollends inhaltlich. Mein Gott, mein lieber Scholli.
Ja, sehr krass.
Wir sind in wilden Zeiten, ey, die CDU versucht wirklich verzweifelt, die AfD-Stimmen noch irgendwie zu bekommen, aber ich weiß nicht, ob das so der richtige Weg ist. Ich wünsche zum Ende hin vielleicht jetzt nochmal polarisieren. Ich habe noch nicht genug polarisiert heute, zum Ende polarisiere ich nochmal. Ich wünsche mir, dass in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, wo ja jetzt die neuen Landesregierungen demnächst gewählt werden, soon TM, dass da tatsächlich CDU und AfD eine Regierung bilden, dass man quasi diese drei Bundesländer opfert für das Wohl der Gemeinheit. Weil, wenn die zusammenarbeiten auf Landesebene, dann war es das hoffentlich mit der CDU auf Bundesebene 2025. Und wenn nicht, dann macht euch raus aus Deutschland. Packt eure Koffer und rennt. Rennt einfach über Grenzen, solange sie noch offen sind.
Solange noch keine Mauer davor steht.
Vor allem, wenn ihr nicht Teil der weißen Rasse seid, wie Hans-Georg Maaßen sagen würde, dann macht euch auf jeden Fall raus aus Deutschland, weil das wird richtig wild.
Ach du Scheiße. Ja, mit diesen kaum polarisierenden Worten und der Opfergabe, die Alman Arabica hier anbietet. Ja. Die Opfergabe, ach du Scheiße. Grüße von uns an euch, an die stabilen Antifaschisten da draußen. Wichtig und richtig. Eigentlich sollte jeder Mensch ein stabiler Antifaschist sein. Leider sind es nicht alle. Deswegen trotzdem nochmal explizit Grüße an alle stabilen Antifaschisten da draußen. Alerta, meine Freunde. Und für uns heißt es jetzt endlich, die Aufnahme beenden.
Ja.
Denn das hier ist ein Rollercoaster, der heute wirklich... Ich muss direkt auf Toilette. Ich sag's, wie es ist. Ich hab wirklich, das ist wirklich, es ist blubbert in meinem Bauch. Ich danke dir für deine Zeit, Karl. Kuss, Kuss, Kuss. Willst du noch irgendwas loswerden?
Danke dir für deine Zeit. Danke euch fürs Zuhören. Und wir hören uns allerspätestens nächste Woche wieder.
Tschüss.